Guten Morgen miteinander. Wie Rolf schon gesagt hat, habe ich mir erlaubt, das Thema sicher in Veränderungen zu wählen. Und ich habe Geschichten im Zusammenhang mit dem Einzug ins gelobte Land gewählt. Ich denke, dort finden wir ganz große Veränderungen. Und das Ziel all dieser Geschichten ist, dass das Volk Israel im gelobten Land zur Ruhe kommt. Wenn wir diese Perspektive haben, dass Gott uns in Veränderungen zur Ruhe kommen lässt, dann dürfen wir sicher sein. Wir werden 4 Beispiele miteinander anschauen. Die hängen zum Teil damit zusammen. Es wird sehr dicht sein und ich ermutige euch, anschließend noch über die nachzudenken. Wagen, woran andere gescheitert sind und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das ist der erste Punkt. Wir sind beim zweiten Mal dabei, wo es darum geht, einzuziehen ins Land Israel. Dann Stand und Zustand. Wir kriegen beim Auszug aus Ägypten zahlreiche unschöne Dinge mit, Dinge, die nicht Freude machen. Aber dann kommt Bileam und er hat eine göttliche Perspektive auf Gottes Volk. Der dritte Punkt, gemeinsam Land einnehmen und nicht als Einzelne zurückbleiben. Und schlussendlich der vierte Punkt, bereit sein für den Wechsel in der Leiterschaft. Gerade dann, wenn es zur größten Veränderung kommt, muss Mose abgeben und an Josua übergeben. Und auch Stahls haben uns erzählt, wie sie bereits im ersten Term zwischendurch die Teamleitung übernehmen haben müssen. Ich hoffe, dass ich damit dich, Daniel und Rahel, ansprechen kann, dass ihr ermutigt werden dürft für euren nächsten Term, aber auch uns als Gemeinde. Denn nicht nur sie sind Pilger, sondern auch wir als Gemeinde sollen zumindest innerlich unterwegs sein, bis wir in seine Herrlichkeit abberufen werden. Das zentrale Element aller Texte, die wir anschauen werden, ist, dass wir wirklich lernen müssen, in einer Situation Gottes Sicht zu erkennen, damit wir richtige Entscheidungen fällen können. Zudem müssen wir uns einfach bewusst sein, dass Mission hier, aber auch dort jederzeit angefochten und umkämpft ist und kein Sonntagsspaziergang ist. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Wagen, woran andere gescheitert sind und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Nach 38 Jahren Umherwandern in der Wüste ist die ursprünglich einzugsberechtigte Generation gestorben. Das Volk Israel steht nun erneut mit dem gleichen Auftrag an der Grenze. Und die Kinder und Großkinder müssen nun den Auftrag ausführen, den eigentlich ihre Eltern hätten ausführen müssen. Sie haben sich damals von der Aufgabe entzogen, indem dass sie ihre Kinder vorgeschoben haben und gesagt haben, wir wollen nicht unsere Kinder gefährden. Sie waren in der Wüste und dort waren sie daheim, die neue Generation. Sie kannten fast nichts anderes. Täglich wurden sie mit Manna versorgt. Ihre Kleider und Schuhe gingen nicht kaputt während all den Jahren. Und der Engel des Herrn ging ihnen immer voran. Gottes Gegenwart war in Form der Wolken und Feuersäule Tag und Nacht sichtbar. Und gleichwohl sind sie nicht zur Ruhe gekommen. Die Wüste gibt zu wenig her, um sesshaft zu werden. Sie zwingt Menschen zum Wandern. Aber Gott will uns in seine Ruhe, in seinen Frieden führen. Der Auftrag war für das Volk Israel in der Zwischenzeit nicht einfacher geworden. Vor 38 Jahren war die damals dominierende Macht Ägypten, die auch über Kanaan Einfluss hatte, aufgrund der 10 Plagen der fehlenden Sklaven und des Verlusts ihrer Armee massiv geschwächt. In der Zwischenzeit konnten sich diese Stadtstaaten in Kanaan massiv festigen und hatten viel mehr Macht. Also aufgrund des Verzugs ihrer Eltern war die Aufgabe schwieriger geworden. Darum die Frage an uns Ältere: Wie gehen wir mit unseren Ängsten, unserem fehlenden Mut, unserem Scheitern um? Unsere Kinder sind sehr gute Beobachter und wir können ihnen nichts vormachen. Wir können vor ihnen nichts verstecken. Nebst unserer Ermutigung dürfen wir auch unsere Niederlagen, unser Scheitern ehrlich mit ihnen teilen. Nur dann geben wir ihnen die Chance, aus unseren eigenen Fehlern zu lernen und diese nicht zu wiederholen. In der Bibel wird immer wieder die gegenseitige Verantwortung füreinander betont. Und darum wollen wir uns Mut zusprechen, immer wieder auf Gott zu hören, ihm gehorsam zu sein, damit langwierige, schmerzvolle Umwege vermieden werden können. Als ältere Generation wollen wir nicht irgendwie einen falschen Schein aufrechterhalten, sondern auch mal im persönlichen Rahmen mit den Jungen Momente aus unserem Leben teilen, wo wir ungehorsam waren und auch die Konsequenzen, die es dann hatte. Nur so können wir ungesunde Muster kappen und damit auch zu einer Erneuerung von uns und unseren Gemeinden beitragen. Ich bin so dankbar, dass Missionsgesellschaften wie ein Paulus bewusst nach unerreichten Gebieten suchten. Und Daniel hat uns das erklärt vor 14 Tagen, dann auch ganz bewusst den Fokus auf diese Länder gelegt haben. Daniel hat das 10-40-Fenster erwähnt und dies eindrücklich erklärt. Es hatte einen Grund, dass das Volk Israel in Kanaan einziehen sollte. Es gab dort eine große Not, sehr viel Leid. Und Stahls haben mit uns die Not in ihrem Einsatzland geteilt. Es fehlt die wirtschaftliche Grundlage und so werden Familien auseinandergerissen. Väter müssen im Ausland ein Einkommen erzielen, was nicht gesund ist. Und ihr Einsatz soll dazu beitragen, dass Menschen zuerst in Christus zur Ruhe kommen, aber dann auch ganze Familien heil werden und sie ein lokales Auskommen erwerben können, sodass letztendlich Väter bei ihren Familien sein dürfen. Das ist eine Riesenaufgabe, aber wir kommen ja von Ostern. Und an Ostern durften wir wieder einmal ganz neu erkennen, dass wir einen lebendigen Gott haben dürfen, der jegliche Erfahrung sprengt. Ja, sogar die zuverlässige und eigentlich endgültige Erfahrung des Todes kann er außer Kraft setzen. Und er macht lebendig. Er kann auch ganze Gesellschaften wieder lebendig machen. Und mit seinem Handeln an Karfreitag und Ostern geht es nicht nur darum, dass wir ewiges Leben haben dürfen, sondern wie wir im Vater unser beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben hier in meinem Dorf Uetikon eine Verantwortung und ihr gegen Sonnenaufgang, damit Gottes Reich sich ausbreiten darf. Gemeinsam dürfen wir füreinander ringen und uns ermutigen, damit wir vor Befestigungen nicht einknicken und umkehren. Wir wollen dabei gezielt dafür beten, dass ihr in euren Teams die richtigen Personen finden dürft. Ich finde es hier so spannend, wie Jesus seine Jünger anweist vor der ersten Aussendung in Matthäus 10, 11 bis 13. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand wert ist, ob jemand darin ist, der es wert ist, bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Eine ganz spannende Aussage. Und ich wünsche euch, dass ihr solche Häuser finden dürft in eurem Land, wo Menschen sind, die es wert sind, dass ihr mit ihnen Zeit verbringt und diese dann auch Multiplikatoren sein können, dass ihr diese lokalen Schlüsselpersonen erkennen und gewinnen könnt, damit ihr gemeinsam mit ihnen die geistliche und wirtschaftliche Not wenden könnt. Ich komme zum zweiten Punkt, Stand und Zustand. Bileam ist eine rätselhafte Person in der Bibel. Er gehört nicht zu Israel, er kommt aus Babylonien, aber er glaubt dennoch an Jahwe, wie das Volk Israel. Balak, der Moabiterkönig, wirbt ihn an, um Israel zu verfluchen, denn er sieht sein Volk gegenüber Israel unterlegen und möchte Magie einsetzen. Die entsprechenden Kapitel in 4. Mose 22 und 23 sind nicht einfach und etliches erschließt sich uns erst mit den Auslegungen im Neuen Testament. Für Stas und uns möchte ich einige Punkte ableiten. Gott schützt uns vor finsteren und verborgenen Mächten. Er lässt es nicht zu, dass Bileam Israel verfluchen kann. Ja, Gott verwandelt den ursprünglich angedachten Fluch in prophetischen Segen um. Wie schon vorhin kurz erwähnt, lesen wir beim Auszug sehr viel über Fehltritte, über Fehler, über endloses Jammern. Und welchen Kontrast finden wir dann im zweiten Segensspruch in 4. Mose 23, 21? Man sieht kein Unheil in Jakob und keine Mühsal in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass wir einen herrlichen Stand haben dürfen, auch wenn der Zustand häufig erbärmlich erscheint? Im Neuen Testament wird uns die Gemeinde mit einer Braut verglichen, schön und rein. Wie behandeln wir diese Braut? Leider hört diese Geschichte nicht so toll auf. Gott lässt es nicht zu, dass sein Volk verflucht wird, aber es kommt zu einer tragischen, negativen Illustration von Johannes 10, 28. Dort steht: Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, Gott lässt es nicht zu, dass seine Verheißungen annulliert werden können. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, aber leider können wir selbst diese Hand loslassen. Und Bileam verrät Balak diesen Schwachpunkt Israels. Und so kommt es zur tragischen Verführung und Vermischung mit Moab. Es kommt zu einem gemeinsamen Fest mit Götzenanbetung und sexueller Ausschweifung. Dieser Trick funktioniert nicht wirklich, aber er ist tragisch. Er funktioniert nicht wirklich, weil Gottes Erwählungen souverän sind, aber er ist verheerend für Moab selbst, seinen König Bileam und all die Israeliten, die sich hinreißen ließen. Zum Schluss noch ein weiterer Punkt, den ich von meiner lieben Frau habe. Sie gibt so eine zusätzliche Perspektive. Welchen Segen hätte Moab erhalten können, wenn sie nicht Israel bekämpft hätten, sondern Israel hätten durchziehen lassen und Israel gesegnet hätten? Es geht also auch darum, dass wir immer, vielleicht auch bei Dingen, die wir jetzt nicht so toll finden, Gottes Plan erkennen und diesen Plan dann auch segnend begleiten. Ich komme zum dritten Punkt. Gemeinsam Land einnehmen und nicht zurückbleiben. 2,5 Stämme, Ruben, Gad und die Hälfte von Manasse, die gaben sich schon zufrieden mit dem Erreichten. Sie hatten ja das Ostjordanland erobert und den Golan. Und das war ganz tolles Land. Eigentlich sollten sie doch nur durchziehen, aber es kam zu Kämpfen. Und aus diesen Siegen, die sie erringen durften, haben sie fälschlicherweise einen Besitz- und Bleibeanspruch für sich abgeleitet. Sie wollten ihren Frauen und Kindern keine weiteren Entbehrungen und Eroberungen zumuten. Sie waren am Ziel ihrer Träume. Mehr brauchten sie nicht. Sie haben die geistliche Dimension verkannt und wussten besser, was für sie persönlich gut war. Damit waren sie eine mehrfache Gefahr für ganz Israel. Eigentlich entsprach ihre Denkweise derjenigen vor 38 Jahren, als der erste Einzug hätte stattfinden sollen und mangels Mut und fehlende Risikobereitschaft dann nicht stattfand. Sie waren gegenüber Gottes Verheißung ungehorsam und schätzten sie gering. Und es bestand die Gefahr, dass sie erneut das gesamte Volk entmutigt wird. Und letztendlich, dass, wenn 2,5 Stämme fehlen, die Kraft fehlt, das gesamte Land vollständig einzunehmen. Gott hatte nämlich für jeden Stamm einen Erbteil im gelobten Land angedacht. Wenn nicht alle den Platz einnehmen, gibt es Lücken und andere müssen sich überdehnen, mehr machen, als sie eigentlich Kraft haben. Die 2,5 Stämme dachten, dass eine temporäre Unterstützung ausreichen würde und legten damit die Grundlage für unzählige Spannungen in der Zukunft. Dies beginnt mit der Angst, die gemeinsamen Wurzeln zu vergessen und der Errichtung eines Gedenkaltars, der prompt zu Missverständnissen führt und es kommt fast zum Bruderkrieg. Es entwickeln sich anschließend Dialektunterschiede. Wir haben noch heute so ein Bonmot-Schibolett, das aus dieser Zeit kommt. Und auch später kommt es zu zahlreichen jahrelangen Problemen in Kanaan, weil Lücken Einfallstore für die Feinde sind. Jahrhundertelang leidet Israel darunter. Wir wünschen dir, Daniel und Rahel, dass ihr als Team immer zusammenhalten dürft, in eurer Ehe, aber auch als Team vor Ort, und dass ihr Gottes Führung gemeinsam erkennen könnt, damit keine Lücken entstehen müssen. Auch als Gemeinde wollen wir immer wieder um seine Sicht ringen. Auf ihn können und wollen wir uns immer wieder verlassen und Jesus im Zentrum halten, denn dann sind wir richtig ausgerichtet. Unser Glaube wird häufig gerade dann stark erschüttert, wenn sich neben uns plötzlich eine Lücke öffnet, jemand seinen Platz verlässt. Darum sollen wir gegenseitig aufeinander Acht haben und uns Sorge tragen. Auch wenn wir geografisch voneinander getrennt sein werden, dürfen wir füreinander im Gebet einstehen und füreinander ringen. Wir brauchen einander. In 1. Petrus 4, 10 bis 11 werden wir aufgerufen, einander zu dienen. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das praktische Dienen wird jetzt nicht so möglich sein die nächsten Jahre, aber wir dürfen einander Gottes Wort zusprechen, füreinander einstehen und auch darum beten, dass Lücken geschlossen werden und die richtigen Gaben vorhanden sind. Ich finde dieses Miteinander zwischen Mission und Gemeinde gerade im Römerbrief sehr interessant. Ein Anlass, warum dass Paulus den Römerbrief geschrieben hat, finden wir in Römer 15, 23 bis 24. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Seit vielen Jahren habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen. Wenn ich nach Spanien reise, dann ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Wir hoffen, dass ihr beide euch freut, uns in einigen Jahren wieder zu besuchen und ihr bei uns auftanken und euch zurüsten lassen könnt. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich Stefan und Kathy danken. Ja, ihr habt einfach euer Haus für Stahls geöffnet, dass sie bei euch ja, wohnen durften. Ich komme zum letzten Punkt. Bereit sein für den Wechsel in der Leiterschaft. Stahls mussten, wie das uns erzählt wurde, während diesem ersten Term plötzlich die Teamleitung übernehmen. Josua durfte 40 Jahre neben Mose hergehen und viel von ihm lernen. Und trotz dieser immensen Erfahrung scheint er nicht gerade besonders mutig gewesen zu sein, denn Mose und Gott mussten ihn unzählige Male ermutigen. Und ich möchte mit euch einige Aspekte aus dieser Leiterschaft von Josua anschauen. Ein erster schwieriger Punkt ist, dass Mose in all seiner Treue an einem Punkt eine Schwäche hatte. Seine Söhne hat er nicht beschneiden lassen und auch das ganze Volk Israel wurde in der Wüste nicht beschnitten, alle, die neu auf die Welt gekommen ist. Und so bekam Josua in Gilgal von Gott den Auftrag, das ganze Volk Israel als Zeichen dafür, dass sie Gottes Volk sind, zu beschneiden. Und Gilgal war bereits nach dem Jordan, sie waren schutzlos nach der Beschneidung, sie hätten sich nicht wehren können. Ich denke, auch wir haben unsere blinden Flecken in unserer Tradition. Es ist wichtig, dass wir von Gott uns aufzeigen lassen, was falsch ist und dass wir dann auch bereit sind, uns temporär verletzlich zu machen. Nur wenn wir ihm gehorsam sind, können wir dann in seiner Kraft auch erfolgreich kämpfen. Wie das kürzlich auch in einer Predigt gesagt wurde, sollen wir solche Dinge, die uns klar wurden, nicht auf die lange Bank schieben, sondern in Ordnung bringen und keine Ausreden suchen. Denn die Ausrede, die hätten sie gehabt. Es war viel zu unsicher, das zu machen. Nur wenn wir versöhnt und von ihm gereinigt sind, haben wir auch die Kraft für den Kampf. Am Schluss von Kapitel 5 in Vers 13 begegnet Josua dem Heerführer Jahwes. Ich lese Vers 13 bis 15 aus Josua 5. In der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann gegenüberstehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hatte. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Zu keinem von beiden, sagte der Fremde. Ich bin der Befehlshaber des Heeres Jahwes und bin jetzt gekommen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder, das Gesicht auf den Boden, und sagte: Ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Zieh deine Sandalen aus, erwiderte der Befehlshaber des Heeres Gottes. Du stehst auf heiligem Boden. Josua gehorchte. Josua will zuerst bloß eine Freund-Feind-Erkennung durchführen. Wie oft prüfen wir einfach den sichtbaren Nutzen, um unsere Ziele zu erreichen? Manchmal gehen wir leider auch so mit Gott um. Schlussendlich macht Josua aber genau das Richtige. Er betet an und unterstellt sein Heer Jahwes Heer. Josua betet ihn an und zieht seine Schuhe wie Mose vor dem Dornbusch aus. Als Gemeindeleitung sind wir auf eine betende Gemeinde angewiesen. Ohne Begegnung mit dem Lebendigen, dem Erkennen seiner Möglichkeiten, drohen wir leicht zu verzagen, weil wir bloß aus eigener Kraft und ohne das himmlische Heer losziehen. Nach der ruhmreichen Eroberung Jerichos, die die bereits bestehende Furcht der umliegenden Völker bestimmt noch verstärkt hat, ist Josuas Leiterschaft eigentlich bestätigt. Wie zuvor unter Mose gewinnt die Israeliten mit ihm Schlachten. Er hat sich Gott unterordnet und in Josua 6,27 lesen wir nun: Entschuldigung, jetzt ist ein bisschen durcheinander. Kommt gut. So war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Ich finde es extrem spannend. Wenn wir Gott ehren, ihn anbeten, werden wir letztendlich auch anders wahrgenommen. Gott ist so großzügig und lässt uns an seinem Ruhm teilhaben. Tragisch ist, dass dieser glorreiche Sieg nun zu einer falschen Sicherheit führt. Ohne Einbezug Gottes will man mit geringen Kräften Ei erobern. Man hat ja nun Erfahrung und kann selbstständig planen. Man bemerkt nicht, dass man aufgrund von Sünde von Achan, seinem Ungehorsam, nicht mehr unter dem vollumfänglichen Schutz Gottes steht. Der Ruf, man greift Ei an, wird geschlagen. Der Ruf ist plötzlich wieder dahin. Die Abschreckung fehlt. Erst jetzt sucht Josua wieder bei Gott Antworten und er erhält diese auch. Wenn wir in unserer Leiterschaft scheitern, angefochten sind, gibt es nur eine Lösung: zurück zu ihm, damit er uns aufzeigt, was Sache ist und er auch unsere Berufung wiederherstellen kann. Nach diesen beiden Siegen gehen die Israeliten wieder zurück in ihr Heerlager in Gilgal. Das war immer so eine zentrale Stelle. Und dort kommt es zu einem verhängnisvollen Bundesschluss mit den Gibeoniten. Dieses Beispiel zeigt uns ausdrücklich die Gefahr nicht autorisierter Bündnisse auf. Ich lese aus Josua 9, 14 bis 15. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, den Herrn aber befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Sie sind tief beeindruckt, wie die Gibeoniter erkennen, dass Gott mit ihnen ist und ihnen Sieg gibt, und schließen ohne Notwendigkeit ein nicht kündbares Bündnis. Der Schwindel fliegt innerhalb von 3 Tagen auf und es kommt zum Streit im Volk. Und Josua muss nun diesen fälschlicherweise geschlossenen Bund verteidigen, denn ein Bundesbruch hätte noch gravierendere Konsequenzen. Gleich danach müssen sie ihre Bündnispflichten wahrnehmen und es kommt nun nicht mehr zu Einzelkämpfen gegen eine einzelne Stadt, sondern sie müssen gegen 5 ammonitische Könige kämpfen. Es wird also viel schwieriger. Jetzt könnten sie entmutigt sein, aber Gott greift gerade da ein und spricht Josua einen erneuten Sieg zu. Er ermutigt ihn. Also wir sollen, wenn wir Fehler machen, nicht daran verzweifeln und mutlos werden. Josua hat nicht versucht, den Fehler irgendwie rückgängig zu machen, indem er einen unzulässigen Bündnisbruch gemacht hätte. Er bleibt treu und Gott bestätigt diese Treue. Er sagt in Josua 10, 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. Persönlich lerne ich aus diesem Text, dass wir die richtigen Mitarbeiter nur unter viel Gebet wählen können. Wir sollen unseren Gott um Weisheit bitten, nichts vorschnell zu unterschreiben. Selbst Jesus sorgt sich vor der Wählung seiner 12 Jünger für eine Gebetsnacht auf einen Berg zurück. Wir wünschen euch und eurem Team die richtigen Kontakte und das Erkennen von zukünftigen Multiplikatoren, damit ihr sie in der Jünger- und Leiterschaft fördern könnt. Wir wissen nie, wie lange wir an einem Ort sein können und wann wir eine Aufgabe weitergeben müssen. Es ist somit entscheidend, Nachfolge frühzeitig zu erkennen, zu fördern und zu ermutigen. Ich möchte zusammenfassen. Haben wir aufeinander Acht? Stehen wir füreinander im Gebet ein? Wir brauchen seinen Schutz, seine Bewahrung und seine Wegweisung. Daniel und Rahel werden uns, so Gott will, in einigen Jahren wieder besuchen. Es wird Veränderungen geben. Einige werden uns selbstbewusst sein, andere werden wir gar nicht realisiert haben. Und sie dürfen dann unsere blinden Flecken ansprechen. Damit wir in Veränderungen sicher unterwegs sein können und nicht plötzlich einfach ungesund uns davontreiben lassen. Eure Außensicht ist sehr wertvoll. In all unserer Verzweiflung und durch unsere Verfehlungen müssen wir nicht verzweifeln, sondern wir dürfen dankbar auf sein Erlösungswerk schauen und ihm für seine Überwindekraft danken. Gerade, wie wir das gesehen haben, in Veränderungen kann es aufgrund fehlender Erfahrung leicht zu falschen Entscheidungen kommen. Wir dürfen aber jederzeit zurückkehren und uns wiederherstellen lassen. Gott ist Herr auch über unsere Vergangenheit. Er hat die Macht, unsere Sünden zu vergeben, und diese Zuversicht gibt uns Mut, aufgrund möglicher Fehlentscheidungen nicht zu erstarren, sondern gerade in Veränderungen nach bestem Wissen und Gewissen mit Gottes Hilfe zu gestalten. Nutzen wir Vorbereitungszeiten, damit wir von schwierigen Aufgaben nicht überrascht werden. Wir wollen vorbereitet sein und nicht zuerst Versäumtes nachholen müssen, wie die Israeliten mit der Beschneidung in Gilgal. Dazu brauchen wir stets die Verbindung zu unserem Heerführer. Ansonsten können wir uns extrem schnell in unnötigen Aufgaben und Details verlieren. Wenn wir unsere Beziehung in ruhigen Zeiten zum Heerführer pflegen, ist es natürlich auch in Veränderungen und Krisen mit seiner Gegenwart zu rechnen. Wir dürfen dann auf segensreiche Erfahrungen aufbauen. Ich bete noch. Ja, Vater, ich danke dir, dass du in allen Veränderungen, in allem, was sich ändert, unser Fels bist. Dass wir auf dem, was du für uns vollbracht hast, stehen dürfen und dass wir, egal wie hoch die Wellen sind, sicher und fest stehen dürfen. Und ich bitte dich um deine Weisheit, dass wir einander immer wieder helfen können, dass wir einander aufrichten können, dass wir einander ermutigen können, sei das hier in der Gemeinde, aber auch gerade mit Stahls und Stahls mit uns als Gemeinde. Ich danke dir, müssen wir nicht allein stehen, sondern hast du uns in eine Gemeinschaft gestellt und bist du selbst Teil dieser Gemeinschaft. Amen.